Ja, guten Morgen auch von mir. Ich freue mich sehr, heute mal bei euch hier unten sein zu dürfen. Und zu Beginn würde ich gern noch beten. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir dafür, dass du jetzt zu uns sprechen willst. Ich bete dafür, dass du unsere Herzen öffnest und uns offene Ohren gibst. Gib mir Gnade, um das zu sprechen, was du heute sagen möchtest. Amen. Stell dir vor, du hältst ein handgefertigtes Kunstwerk in den Händen. Vielleicht eine Vase, ein Gemälde oder ein sorgfältig geschnitztes Holzstück. Du bewunderst die Details, die Farben, die Präzision. Und während du es betrachtest, fragst du dich, wer hat das gemacht? Was hat ihn oder sie dazu inspiriert? Warum hat jemand so viel Mühe investiert? Und jetzt stell dir vor, dieses Kunstwerk bist du. Jeder von uns ist einzigartig gestaltet mit Fähigkeiten, Persönlichkeiten, Träumen und einer Geschichte, die nur wir erzählen können. Aber die wichtigste Frage bleibt, wer ist unser Schöpfer und warum hat er uns gemacht? Die Bibel sagt uns, dass Gott selbst der Künstler ist, der alles erschaffen hat, Himmel und Erde. Er ist der Schöpfer und wenn wir von Gott bewusst als Schöpfer sprechen, dann steckt da in diesem Wort Schöpfer schon eine Verheißung. Das heißt, es deutet auf etwas Großes hin. Denn wer etwas erschafft, tut dies nicht willkürlich oder aus Langeweile, sondern mit einer Intention, mit einem Ziel, mit einer Motivation. Ich lese uns hier mal ein paar Worte aus dem Beginn der Bibel vor. Dort heißt es: Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, und der Geist schwebte über dem Wasser, und Gott sprach: Es werde. Gott erschafft im Anfang. Das hebräische Wort lautet hier bara. Und dieses Wort, und das ist faszinierend, bleibt in der gesamten hebräischen Bibel, in unserem Alten Testament, Gott vorbehalten. Er allein kann aus dem Nichts schaffen. Kein Mensch könnte das. Wir Menschen können zwar kreativ sein und Dinge gestalten, aber immer nur aus dem, was schon da ist, wie ein Tisch aus Holz oder ein Sofa aus Stoff. Schaffen aus dem Nichts, das vermag nur Gott. Er ist der Schöpfer und scheinbar hat er hier eine Intention zu erschaffen. Er erschafft durch sein Wort. Und jetzt passt gut auf, das ist spannend. Wir haben hier zunächst Gott ganz klar benannt. Ich habe euch den hier mal rot eingekreist. Er ist derjenige, der spricht. Aber wenn wir genauer hingucken, dann ist da nicht nur Gott, sondern wir haben auch die lebensspendenden Kräfte des Heiligen Geistes. Das heißt, auch der ist mit dabei. Wir halten also fest, Gott ist da, der Geist ist da und das Wort ist da. Und das Neue Testament greift genau dieses Wort, dieses Sprechen, jetzt im Johannesevangelium wieder auf. Dort heißt es nämlich: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und in Vers 14 geht es dann weiter mit: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Mit diesem Wort ist Jesus Christus gemeint, der als Gottes Sohn auf diese Erde kam, als Mensch. Deshalb haben wir auch gerade Weihnachten gefeiert. Gott erschafft also zu Beginn von allem als Vater, Sohn und Heiliger Geist, als dreieiner Gott. Und wenn wir uns dann mal gemeinsam Kolosser 1, Vers 16 angucken, dann wird diese Intention dieser Verheißung hinter dem Schöpfungsakt immer klarer. Denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Nicht allein zu Gott Vater, sondern von Anbeginn der Zeit zu dem dreieinen Gott, zu Gott, Jesus und dem Heiligen Geist. Gut, und jetzt mag uns dieses Alles manchmal ein bisschen abstrakt erscheinen. Es mag uns groß und fern vorkommen. Doch lasst uns dieses Wort mal konkret machen. Tauschen wir das Alles mal gegen das Wort Ich. So könnte der Satz lauten: Ich bin durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Ich bin durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Das verändert alles, nicht wahr? Es macht die Schöpfung persönlich. Dein Leben hat nicht nur irgendeinen Sinn, dein Leben ist Sinn. Du bist durch Gott geschaffen und das bedeutet, du bist gewollt, du bist geliebt, du bist bedeutungsvoll. Und vielleicht tragen einige von uns eine Last mit sich. Vielleicht kennst du das Gefühl, nicht gewollt gewesen zu sein. Vielleicht von deinen Eltern, vielleicht von der Gesellschaft. Vielleicht fragst du dich, was ist meine Lebensberechtigung? Doch hier spricht der dreieine Gott, du bist durch mich geschaffen und zu mir hin. Du sollst leben. Warum erschafft Gott also? Was ist seine Motivation? Nun, es gibt eine Antwort, die so schlicht und doch so tief ist, damit ein Leben nicht ausreicht, um sie ganz zu begreifen. Gott erschafft, weil er liebt. Gott erschafft, weil er liebt. Punkt. Und ich weiß nicht, wie du versuchst, Gott für dich zu denken, wenn wir von einem Gott sprechen und danach fragen, was ist denn das Wesen eines Gottes? Dann könnte man sagen, naja, wenn er Gott ist, dann muss er allmächtig sein, dann muss er vielleicht auch allgegenwärtig sein, er müsste vollkommen sein und er müsste ewig sein. Und mal angenommen, wir würden an dieser Stelle sagen, Punkt, das reicht schon aus, um Gott zu sein, dann hätte Gott im Letzten doch überhaupt gar keinen Grund, irgendwas zu erschaffen. Er hätte nämlich in sich, als der dreieine Gott, als Vater, Sohn und Geist, Beziehung mit sich. Er hätte wunderbare Gemeinschaft. Alles wäre gut. Er hätte keine Probleme. Aber wenn noch ein Merkmal hinzukommt, die Liebe, dann ändert das alles. Wenn nämlich Gott vom Wesen her Liebe ist, dann kann Gott in ewiger Selbstliebe überhaupt nicht bei sich bleiben. Dann würde ihm diese Eigenliebe überhaupt nichts genügen. Denn wahre göttliche Liebe ist immer hingebend und immer suchend. Sie erschafft sich ein Gegenüber, sie erschafft dich und mich, um mit uns in Gemeinschaft zu treten. Liebe ändert alles. Und Gott erschafft, weil er liebt und weil er dich darin in den Blick genommen hat. Ich bin durch ihn erschaffen und zu ihm hin. Und gerade diese Liebe, dieser Wunsch nach Beziehung von Gott zu uns, den finden wir in solch einer Form in keiner anderen Glaubensgemeinschaft. Und wenn du dich hier im Saal mal ein bisschen umschaust oder alle zu Hause, die beim Livestream heute mit dabei sind, mal deine Freunde oder deine Familie anschaust, dann wirst du feststellen, dass wir alle unterschiedlich gemacht sind. Wir sehen nicht nur nach außen hin unterschiedlich aus, sondern auch nach innen. Jeder von uns hat einen individuellen Charakter, einzigartige Gaben und Fähigkeiten und auch Herangehensweisen an bestimmte Aufgaben. Der eine geht eher rational an Dinge heran, der andere eher emotional. Gott hat jeden von uns einzigartig und wunderbar erschaffen. Und diese Verschiedenheit ist gewollt. Und mal ehrlich, es wäre doch auch langweilig, wenn wir alle gleich wären, oder? Gott hat dir in deiner Individualität Stärke gegeben. Du trägst etwas auf diese Welt, was kein anderer hat. Niemand ist wie du. Und das ist gut so, denn du bringst auch etwas in dein Umfeld, deine Familie, auch in die FCG, was kein anderer hier mit hineinbringen könnte. Ohne dich würde etwas fehlen. Du bist wichtig. Und in all der Verschiedenheit ist es doch auch logisch, dass wir Menschen dann auch unterschiedliche Zugänge zu Gott haben, oder? Heute ist der 12. Januar, es ist also noch Zeit für Jahresvorsätze. Und ich weiß nicht, ob du welche hast. Ich habe auf jeden Fall schon mit dem einen oder anderen gesprochen, bei dem rauskam, dass er oder sie sich wünschen würde, wieder mehr stille Zeit zu machen. Und wir sind dann ja Anfang des Jahres meistens auch ziemlich euphorisch und optimistisch, was diese Vorsätze angeht, oder? Fitnessstudios sind wieder voll. Wir versuchen uns dann häufig in irgendein Konzept zu pressen, zum Beispiel sich morgens um 4 Uhr einen Wecker zu stellen, um jetzt stille Zeit zu machen, obwohl man so ein richtiger Morgenmuffel ist. Aber 2025 kann man sich ja auch mal ändern, oder? Schon mal darüber nachgedacht, dass das dann vielleicht nicht die richtige Zeit ist, um auch aufnahmefähig für das zu sein, was Gott dir zu sagen hat? Wenn du so ein richtiger Morgenmuffel bist und noch nicht mal deinen ersten Kaffee hattest? Gott ist ein Gott, der nicht einfach ungebeten kommt. Er ist höflich, wie wir in Offenbarung 3, Vers 20 lesen können. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. Gott kommt nicht holterdiepolter durch den Schornstein oder von hinten durch die Terrassentür. Nein, er wartet darauf, dass du deine Herzenstür für ihn aufmachst. Wenn du bereit bist, dann kommt er liebend gern hinein. Und jetzt sagst du vielleicht, okay, an dem Punkt bin ich jetzt aber schon länger. Ich habe meine Tür aufgemacht für Gott und vielleicht auch schon den ein oder anderen Moment mit ihm erlebt. Aber wie komme ich denn jetzt weiter? Wie komme ich in eine so richtig tiefe Beziehung mit Gott? Wie kann ich sein Freund, seine Freundin sein? Wie kann ich Gott begegnen? Und um eine solch tiefe Beziehung zu bauen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Insgesamt 7 möchte ich euch mit euch heute mal genauer anschauen. Vielleicht kommt dir der ein oder andere auch schon bekannt vor. In einem ersten Schritt schauen wir uns an, was diesen Zugang denn eigentlich ausmacht. In einem zweiten, welche biblische Person so einen Zugang gehabt haben könnte. Und in einem letzten Step, welche Gefahren diese Methode aber auch bergen kann. Und ich möchte dich jetzt einladen, dem einfach mal ganz offen zu begegnen. Dir das Ganze mal in Ruhe anzuhören und auf dich wirken zu lassen. Die erste Möglichkeit, mit Gott in Kontakt zu treten, ist die in der Gemeinschaft mit anderen. Das nennt sich auch der beziehungsorientierte Zugang. Und ich habe euch hier mal mein Festnetztelefon mitgebracht. Ich wusste, irgendwann werde ich es nochmal brauchen. Es liegt schon länger bei uns in der Ecke, ungenutzt. Menschen mit diesem Zugang zu Gott fällt es schwer, ihren Glauben allein zu leben. Für sie fühlt sich das Alleinsein ein bisschen wie einzelhaft an. Allein der Gedanke, sich morgens allein aufs Sofa zu setzen und Bibel zu lesen, ist für sie so reizvoll, wie mit dem Schlafanzug in den Regen rauszugehen. Auch hier allein im Saal zu sitzen, ohne ihre Freunden oder Bekannten, wenn an dem Tag keiner da ist, das kann sie schnell frustrieren. Vielleicht kennen wir solche Menschen in unserem Umfeld oder wir spüren selbst, wie wertvoll es ist, mit anderen zusammenzukommen, sich auszutauschen und gemeinsam Gott zu suchen. Menschen mit diesem Zugang erleben in der Gemeinschaft mit anderen, wie ihr Glaube lebendig wird. Ein Hauskreis ist für sie der Ort, an dem sie aufblühen können. Wenn sie sich in einem vertrauten Kreis von Freunden zusammensetzen und über Gottes Wort nachdenken, dann spüren sie Gottes Nähe auf fast körperliche Art und Weise. Sie sind ermutigt und gestärkt wie ein Telefon, das voller Energie und Kraft zurück in den Tag kehrt. Wenn wir in die Bibel schauen, finden wir den Apostel Petrus als einen Menschen, der diesen beziehungsorientierten Zugang zu Gott hat. Petrus war nicht jemand, der seinen Glauben in der Einsamkeit entwickelte, sondern er war in eine enge Gemeinschaft eingebunden. Er gehörte zu den 3 engsten Freunden von Jesus, neben mit Johannes und Jakobus. Und nach der Auferstehung von Jesus war es Petrus, der die Jünger am See Genezareth wieder versammelte. Er wusste, dass der Glaube nicht nur persönlich, sondern auch gemeinschaftlich gelebt werden muss. Der beziehungsorientierte Zugang hat sehr viele Stärken, birgt aber auch die Gefahr, dass sich der Mensch zu stark von der Meinung anderer abhängig macht und ständig zum Telefon greift. Denn wenn wir nur mit anderen über unseren Glauben ins Gespräch kommen und vielleicht gar nicht mehr selbst uns hinsetzen und prüfen, was hat Gott mir damit eigentlich zu sagen, dann geht etwas Wichtiges verloren und das ist schwierig. Zugang 2, der dienende Zugang. Menschen mit diesem Zugang begegnen ihnen am besten, wenn sie anderen dienen. Dafür habe ich euch mal passend dazu dieses schöne Tablett hier mitgebracht. Das habe ich damals von meiner Oma geschenkt gekriegt. Ihr kennt das vielleicht von dem einen oder anderen aus eurem Freundeskreis. Manche Menschen können einfach nicht anders. Sie müssen immer etwas tun. Ob zu Hause, als guter Gastgeber, in der Gemeinde, in vielen Dienstbereichen, immer für Menschen und Gott unterwegs. Menschen mit einem dienenden Zugang sind eher die Macher als Denker. Und in diesem Machen, in diesem Tun fühlen sie sich Gott am nächsten und sie fühlen, genau jetzt gebraucht mich Gott. In der Bibel finden wir in der Person Martha eine Person, die einen solch dienenden Zugang hat. Als Jesus mit seinen Jüngern in Marthas Haus einkehrt, ist sie in ihrem Element. Mit leidenschaftlichem Einsatz kann man sich Bilder vorstellen, wie sie die Kissen aufklappt und dann in den Keller geht, um noch schnell die ganzen Getränke hochzuholen, direkt wieder zum Kühlschrank und das allerbeste Essen daraus holt. Ihre Gastfreundschaft und ihr dienendes Herz sind Ausdruck ihrer Liebe zu Jesus. Und ich sage euch, ohne die Marthas in dieser Welt könnten die meisten Gemeinden dicht machen. Worauf Jesus Martha allerdings liebevoll hinweist, ist, dass es in dieser Situation jetzt eigentlich gerade wichtig ist, sich hinzusetzen und diesen besonderen Moment mit ihm zu genießen. Und da sind wir auch schon bei der Gefahr, die dieser Zugang hat. Denn die Marthas dieser Welt stehen manchmal in der Gefahr, das Tun überzubewerten und verpassen die Gelegenheit, sich selbst einfach mal in Ruhe zu Jesus Füßen zu setzen. Ja, für den nächsten Zugang habe ich euch hier mal diese schöne Studienbibel mitgebracht. Die habe ich von meinen Eltern für mein Studium zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Passt jetzt ganz gut. Das ist nämlich der nächste Zugang, ist nämlich der intellektuelle Zugang. Menschen mit diesem Zugang können mit Gott am besten Beziehungen bauen, wenn sie lernen. Für sie ist geistliches Wachstum in erster Linie eine Sache des Denkens, des Verstehens und des Begreifens. Wenn Sie in einem Gottesdienst sitzen, in dem jemand leidenschaftlich beschreibt, was Gott jetzt alles gerade in seinem Leben verändert hat, dann denken Sie sich, schöne, herzerwärmende Geschichte. Aber wo ist denn jetzt die Substanz? Wo sind die theologischen Fakten? Ich brauche etwas Handfestes. Das hier reicht mir nicht aus. Solche Menschen können ihre stille Zeit nicht ohne 2 oder 3 parallel aufgeschlagene Bibelkommentare oder Übersetzungen halten. In ihrem Bücherregal zu Hause findest du zahlreiche intellektuell anspruchsvolle Bücher und sie lieben es, wenn in der Gemeinde Seminare, Kurse oder Veranstaltungen angeboten werden, die ihren Verstand herausfordern. Warum? Weil sie wissen, dass ihr Herz erst dann richtig mitgehen kann, wenn ihr Verstand etwas begriffen hat. Wenn dieser Rahmen dann gegeben ist, kann sie nichts mehr aufhalten. Wenn auch ihr eher verstandsorientiert seid, hört auf, euch dafür zu entschuldigen, dass ihr nach einigen Predigten der Sache nochmal so richtig auf den Grund gehen wollt und Bücher über Theologie, Archäologie, Philosophie oder ähnliches lest. Stellt ein Konzept für euch auf, wo ihr euren Intellekt weiter fördert. Liebt Gott mit eurem ganzen Verstand und achtet darauf, wie sich das auf eure tägliche Gemeinschaft mit ihm auswirkt. In der Bibel finden wir den Apostel Paulus, der einen solch intellektuellen Zugang zu Gott hatte. Bevor Paulus zum christlichen Glauben kam, studierte er bei dem großen jüdischen Gelehrten seiner Zeit, Gamaliel, wie wir in Apostelgeschichte 22 lesen können. Paulus' Briefe, die er später schrieb, zeigen sein großes Anliegen, seine Ansichten sauber theologisch zu begründen. Außerdem können wir in Apostelgeschichte 17 sehen, dass er auch sich vor Diskussionen mit Philosophen nicht scheute. Doch auch bei diesem Zugang gibt es eine wichtige Warnung. Klugheit darf nicht mit geistlicher Reife verwechselt werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass Wissen nicht das Handeln ersetzt. Der Glaube muss nicht nur verstanden, sondern auch gelebt werden. Paulus, der so viel verstand, handelte auch. Sein Wissen setzte er in Taten um. So sollten auch wir daran denken, wie wichtig es ist, seinem Glauben Taten folgen zu lassen. Seid ihr noch dabei? Ja. Gut, dann kommen wir nun zu dem vierten Zugang zu Gott, dem kontemplativen Zugang. Menschen, die diesen Zugang haben, finden Gott am besten in der Stille. Passend dazu habe ich euch heute die schönen Noise-Canceling-Kopfhörer hier von meinem Mann mitgebracht. Wenn ich weiß, was Noise-Canceling ist, das genau, Geräuschunterdrückung. Ich habe hier aufgeschrieben, die Geräusche des Umfelds werden abgeschirmt und man hat wieder seine Ruhe. Das Wort kontemplativ bedeutet beschaulich oder besinnlich. Vielleicht kennt ihr solche Menschen. Sie scheinen in einem anderen Takt zu leben. Während viele von uns ihre Kalender mit Terminen füllen, sei es ein Treffen mit Freunden, ein Familienbesuch oder ein Nachmittag im Schwimmbad, bewachen diese Menschen ihren Terminplan wie einen wertvollen Schatz. Sie wollen um jeden Preis vermeiden, in die gleiche Rastlosigkeit der Welt um sie herum hineinzurutschen. Für sie sind Beziehungen oft kraftraubend, das ständige Aktivsein ermüdet sie. Stille und Alleinsein hingegen sind für sie gar kein Problem. Gib ihnen ein gutes Buch und sie können sich tagelang damit friedlich zurückziehen. Menschen mit einem kontemplativen Zugang zu Gott finden ihn am besten in der Stille. Es reicht ihnen völlig aus, mit Gott allein zu sein. Sie können stundenlang über seine Güte nachdenken, beten und ihn anbeten. Viele von ihnen haben außerdem eine empfindliche geistliche Antenne und spüren Gottes Wirken ganz deutlich, egal wo sie gerade sind. Aber durch diese Liebe zur Stille fühlen sie sich manchmal nicht im Einklang mit dem Rest der Gemeinde. Ihre Feinfühligkeit lässt sie einige Dinge ernster nehmen, als andere es tun. Sie sehen beispielsweise einen wunderschönen Baum und fragen sich, wie andere einfach daran vorbeigehen können. Sie sehen die kleinen Details, die großen und kleinen Blätter, die Schönheit und die Ordnung in Gottes Schöpfung. Ein wunderbares Beispiel für einen kontemplativen Menschen in der Bibel ist Maria, die Schwester von Martha. Wir erinnern uns, während Martha also damit beschäftigt ist, Kissen aufzuschlagen, überall hin und her zu rennen, zieht Maria sich zurück. So. Sie setzt sich zu den Füßen von Jesus und hört ihm einfach zu und will einfach in seiner Gegenwart sein. Sie wusste, Jesus wird bald weiterziehen und so ein besonderer Moment kommt so schnell nicht wieder. Aber, und das muss auch gesagt werden, dieser Zugang birgt auch seine Herausforderungen. Menschen mit einem kontemplativen Zugang gehören häufiger mal zu denen, die nur da sitzen, geistliche Dinge aufsagen und dabei die praktischen Dinge des Dienstes anderen überlassen. Es besteht außerdem die Gefahr, dass sie manchmal ein wenig weltfremd werden, weil sie sich so stark auf die Stille und das Geistliche fokussieren. Zugang 5. Der aktionsorientierte Zugang. Menschen mit diesem Zugang sagen von sich, ich finde den Zugang zu Gott am besten, wenn ich Großes vollbringe. Als Symbol habe ich euch hier mal dieses schöne Bobbycar mitgebracht aus der Kinderkirche. Ihr seht, es ist schon ordentlich lediert. Es wurde auch von unseren Jugendlichen und Teens schon ordentlich genutzt, um durch die Gegend zu sliden. Ganz anders als kontemplative Menschen sind aktive Menschen in Höchstform, wenn ihr Leben mal so richtig an Geschwindigkeit aufnimmt. Sie sind glücklich, wenn die Knöchel mal heiß werden, weiß werden und sie nach Luft schnappen. Sie brauchen ein Umfeld, das sie bis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten bringt. Und genau an diesem Punkt fühlen sie sich Gott am nächsten. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht jemanden kennst, der auch so aktionsorientiert ist. Oft haben wir Angst um solche Menschen. Denn es hat oft den Anschein, als ob sie sich mehr und mehr Aufgaben in der Gemeinde an sich reißen, als sie eigentlich bewältigen können. Und manche Personen beobachten das Ganze dann und denken, oh nein, kann ich dir nicht was abnehmen? Und dann nehmen sie den Aufgaben ab, bis sie merken, oh, die andere Person hat sich schon wieder neue Aufgaben gesucht. Diese Menschen leben gerne so. Sie lieben es, Tempo an den Tag zu legen. Und der passende Spruch meines Mannes wäre an dieser Stelle, es gibt nur ein Gas, Vollgas. Niemand hat ihnen diese Hummeln unter den Hintern gesetzt. Sie sind kein Opfer, nein. Sie lieben es, einfach schnell unterwegs zu sein. Und ich sage euch, eine ganze Reihe von Männern und Frauen wurden von Gott dazu berufen, aus den Startblöcken zu stürmen und in vollem Tempo von dem Tag, an dem sie ihren Auftrag bekommen haben, bis hin zum letzten Tag durchzurauschen. Und auf dem Weg setzt sie dann alle möglichen Aktionen im Reich Gottes in Gang. Sie sind stolz, wenn sie abends im Bett liegen und sagen können, Gott, ich bin alle, ich habe mein Bestes gegeben, jetzt kann ich schlafen gehen. Wenn es so läuft, dann sind Aktivisten in Höchstform. An dieser Stelle muss ich aber natürlich sagen, das hier soll keine Verteidigung eines ungesunden Lebensstils sein. Man muss eher auf sich achten, keine Frage. Personen mit einem aktiven Zugang gehen in diesem Fall aber mit außergewöhnlich hoher Energie an Dinge heran. Und das ist auch gut so. Als ein Mann mit großer Leidenschaft und Tatkraft lässt sich hier Nehemia nennen. Als er von seinen Brüdern hörte, dass Jerusalem immer noch in Trümmern liegt, geht er entschlossen ans Werk. Von Susa aus macht er sich auf den Weg nach Jerusalem. Er gewinnt dabei zahlreiche Mitstreiter für sein Vorhaben und baut mit Gottes Hilfe die Stadtmauer Jerusalems in Rekordzeit wieder auf. Aktionsorientierte Menschen können unheimlich viel an einem Tag unterbringen. Allerdings stehen diese Menschen auch in der Gefahr, wenig Verständnis für andere aufzubringen, die ein bisschen langsamer unterwegs sind, vielleicht aber auch andere Stärken haben. Sie müssen aufpassen, wenn sie andere mit ihrem Motto Ärmel hoch und ran ans Werk nicht überrollen, sondern sie motivieren und mitnehmen. So, ihr Lieben, 5 Punkte habt ihr schon geschafft, noch 2. Für den nächsten Zugang habe ich euch hier diesen schönen Baum mitgebracht aus unserem Wohnzimmer. Ich glaube, der muss mal wieder gedüngt werden. Fallen schon ein paar Blätter ab. Oder er mochte die Kälte auf dem Weg hierher nicht. Das kann auch sein. Der nächste Zugang ist nämlich der Zugang über die Schöpfung. Menschen mit diesem Zugang können Gott am besten begegnen, wenn sie in der Natur sind. Ich bin sicher, dieser Ansatz müsste dem ein oder anderen schon bekannt vorkommen, oder? Der schöpfungsorientierte Zugang trifft nämlich für viele Menschen zu. Manche von euch sind Naturliebhaber, die es lieben, in den Bergen die frische Luft einzuatmen und oder den Wellen an der See beim Rauschen zuzuhören, oder? Wenn das Herz so richtig aufatmet bei einem Waldspaziergang oder einem warme Sonnenstrahlen ins Gesicht scheinen. Menschen, die diesen Zugang haben, spüren Gott am stärksten in der Natur. Und das ist gut so. Solange es nicht dazu führt, dass wir sagen, ich kann darum auf den Gottesdienst und Gemeinschaft mit anderen Christen verzichten. Denn ich sage euch, vieles, was uns Gott zu sagen hätte, zwitschern uns eben nicht mal so die Vögel zu. In der Bibel finden wir eine solche Person, die beim Anblick der Schöpfung über Gott ins Loben kommt, in dem Schreiber von Psalm 104. Ich lege euch sehr ans Herz, mal diesen Psalm zu lesen und gemeinsam mit dem Psalmista auf Entdeckungsreise in Gottes Schöpfung zu gehen. Bei diesem Ansatz ist es wichtig zu beachten, dass die Natur nicht Gott ist. Sie weist aber auf Gott, den Schöpfer, hin. Gott allein verdient dafür die Anbetung, nicht die Natur. Sonst sind wir ganz schnell auf anderen Wegen unterwegs. Für den 7. Zugang habe ich euch diese schöne Gitarre hier mitgebracht. Das ist nämlich der Zugang der Anbetung. Ich finde den Zugang zu Gott am besten, wenn ich ihn anbete. Doch bevor wir jetzt in den letzten Zugang eintauchen, lasst uns eins klarstellen. Anbetung ist weit mehr als ein geistlicher Zugang. Sie ist eine Grundhaltung unseres Glaubens, die unser ganzes Leben durchziehen sollte. Wenn ich an dieser Stelle von dem Zugang zu Gott durch Anbetung spreche, geht es um Christen, die Gott auf ganz besondere Art und Weise in der Anbetung begegnen. Für sie ist die Zeit des Lobpreises der Moment, an dem ihr Herz aufgeht, in dem sie Gottes Nähe spüren und tief in seiner Gegenwart ruhen können. Predigten, so wichtig sie auch sind, wirken für sie oft zu kopflastig. Sie gehen dann mit dem Gefühl nach Hause, mein Kopf ist voll, aber mein Herz ist irgendwie noch leer. Für Menschen mit einem anbetungsorientierten Zugang ist das Musizieren oder Singen für Gott nicht nur ein Akt des Lobes, es ist Balsam für die Seele. In Lobpreiszeiten schöpfen sie Kraft und Lebensfreude, selbst in schweren Zeiten. Während der Anbetung öffnet sich ihr Herz und sie fühlen sich Gott ganz besonders nah. Ein großartiges Beispiel für diesen Zugang finden wir bei König David. David war nicht nur ein großer Feldherr und Herrscher, sondern auch ein genialer Liederdichter und Musiker. Seine Psalmen zeugen von einer tiefen Quelle, aus der er Kraft schöpfte. Sie sind gefüllt mit Lob, Klage und Anbetung. Durch sie brachte David seine Emotionen und sein Herz vor Gott und fand Trost, Freude und Hoffnung. Und vielleicht geht es einigen von euch ähnlich wie David. Ihr fühlt euch Gott besonders nahe, wenn ihr ihn in Liedern verherrlicht. Ihr lebt, wie er in diesen Momenten zu euch spricht, wie eure Seele Frieden findet und ihr neue Freude spüren könnt. Das ist eine wunderbare Gabe und ein wertvoller Zugang zu Gott. Doch wie bei jedem Zugang gibt es auch hier eine Herausforderung. Die Band darf gern schon nach vorne kommen. Menschen mit einem anbetungsorientierten Zugang sollten darauf achten, nicht allein ihre Erfahrungen und auf ihre Gefühle zu bauen. Sie sind wunderbarer Teil unseres Glaubens, aber sie sind nicht das Fundament. Unsere Beziehung zu Gott braucht auch die Wahrheit seines Wortes, das uns leitet und trägt, gerade in Zeiten, in denen unsere Gefühle uns im Stich lassen. Und wenn wir uns jetzt hier die Reihe an Symbolen mal so angucken, dann waren das ganz schön viele Sachen oder ganz schön viele Zugänge, die wir uns heute angeschaut haben. Und vielleicht sitzt du hier und hörst zum ersten Mal davon, dass man mit Gott eine echte Beziehung leben kann. Und dann hörst du von all diesen verschiedenen Zugangswegen und das fühlt sich erstmal überwältigend an. Du fragst dich, wo soll ich denn jetzt überhaupt anfangen? Wenn dir das so geht, habe ich eine ganz praktische Hilfe für dich. Es gibt auf der Website vom CVJM einen Test, der dir helfen kann, deinen ganz persönlichen Zugang zu Gott zu entdecken. Durch verschiedene Fragen und Aussagen kannst du herausfinden, welcher Weg am besten zu dir passt. Hier vorne habe ich da mal einen QR-Code für dich vorbereitet, den du ganz einfach mit dem Handy scannen kannst. Vielleicht aber kam dir der ein oder andere Zugang, über den wir gesprochen haben, auch schon bekannt vor. Vielleicht hast du sogar schon etwas davon ausprobiert, aber es ist dir noch nicht gelungen, das im Alltag wirklich zu integrieren oder eine Routine daraus zu machen. Wenn das so ist, möchte ich dich ermutigen. Such dir in den nächsten Wochen einen Weg heraus, den du ausprobieren möchtest. Vielleicht ist es der Zugang zu Gott durch die Schöpfung. Dann geh hinaus in die Natur, mach einen schönen Spaziergang und sei dort bewusst offen für das, was Gott dir zeigen möchte. Es geht nicht darum, alles auf einmal zu machen. Konzentriere dich auf diesen einen Weg und lass ihn tiefer in deinem Alltag verankert werden. Vielleicht bist du aber auch schon länger mit Gott unterwegs und hast einen dieser Wege schon fest in deinem Leben integriert. Dann lade ich dich ein, über den Tellerrand zu schauen. Gott ist ein Gott mit so vielen Facetten, so vielen Eigenschaften, die er dir zeigen möchte. Vielleicht hat er genau in diesem neuen Jahr 2025 etwas ganz Neues für dich vorbereitet. Einen neuen Weg, ihm zu begegnen. Vielleicht einen, den du noch gar nicht auf dem Schirm hattest. Ich möchte dich ermutigen, sei mutig und probier es aus. Gott hat Großes für dich geplant. Und ja, wir haben heute viele Wege gehört, wie wir Gott begegnen können. Aber ich möchte betonen, Gott ist so groß und unbegreiflich, dass es noch unendlich viele weitere Wege gibt, um ihm näher zu kommen. Wenn dich das Thema interessiert und du tiefer einsteigen möchtest, dann habe ich hier noch zwei Buchempfehlungen für dich, die dich weiter inspirieren können. Zum Schluss möchte ich dir für dieses Jahr eines zusprechen. Egal, was in den kommenden Wochen und Monaten passiert, eins ist sicher. Gottes Nähe steht dir zu. Du bist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Wenn du ihn suchst, wird er sich von dir finden lassen. Gib nicht auf. Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es länger. Aber bleib dran. Wenn du dir für dieses Jahr einen Vorsatz nimmst, dann lass es dieser sein. Mit Gott eine tiefere Beziehung leben. Das ist eine Investition für die Ewigkeit. Du darfst dich darauf verlassen. Deine Suche nach Gott ist immer nur das Echo seiner Suche, seiner Sehnsucht nach einer echten Begegnung mit dir. Jesus kam auf diese Erde, um uns Menschen zu suchen, um dich zu suchen. Er sucht und sucht und sucht. Er wartet schon längst mit offenen Armen auf dich und freut sich auf eine echte Begegnung mit dir. Herr, ich danke dir, dass du uns so unterschiedlich geschaffen hast und dass du uns verschiedene Wege gegeben hast, um mit dir in Verbindung zu treten und Beziehungen zu dir zu pflegen. Ich bitte dich, uns dabei zu helfen, in unserem Alltag Wege zu finden, wie wir diese Zugänge zu dir nutzen können, um mit dir Beziehung zu leben. Wir sehnen uns nach einer tiefen Begegnung mit dir, Jesus.